Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte mich mit ein paar Worten einfach noch vorstellen. Ich glaube, ich hole mal das Kabel auf die Seite, dann zieht es nicht so den Stecker heraus. Wie Stefan sagte, war ich gestern ja schon hier zum Impulstag Ehe und der Saal war genauso voll, nur ein bisschen anders gestellt. Wir saßen an Tischen. Und mit 50 Leuten haben wir einen intensiven Tag gemeinsam miteinander erlebt. Jetzt einfach noch ein paar Worte zu mir. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen vermuten, wenn ihr dieses Bild hier so im Hintergrund seht. Das ist das, was aus meiner Frau und mir im Laufe der Jahre geworden ist. Ja, genau. Also die ältesten Bekannte hier im Saal, die kenne ich seit über 40 Jahren. Das ist so Mitte der 70er Jahre, die kennen mich dann noch etwas anders aussehend. Der Reinhard Nitsch, der auch da ist, hat uns getraut vor 34 Jahren. Und da sahen wir noch etwas jünger aus als dort oder jetzt. Und dieses Foto ist das letzte Familienbild, wo alle, die damals geboren waren, drauf sind. Das ist ein paar Meter weiter entstanden, nämlich hier vorne in der Kirche, bei euch in der Straße. Vor ziemlich genau einem halben Jahr heiratete unsere jüngste Tochter, die ihr dort unten mit ihrem Mann knien seht. Und da sind mal alle sechs Kinder, alle sechs Schwiegerkinder, meine Frau und ich, und alle Enkelkinder da, aber da hatte sich noch eins versteckt und war noch nicht sichtbar. Das ist inzwischen also auch geboren. Ein paar Worte zu mir. Ich war früher mal Pastor in freien evangelischen Gemeinden, aber jetzt schon lange nicht mehr. Ich habe seit vielen Jahren jetzt schon eine eigene Beratungspraxis, erst in Siegen, aber vor einem halben Jahr auch ziemlich genau. Eine Woche nach der Hochzeit sind wir dann umgezogen nach Freudenberg und da habe ich jetzt auch meine Praxis, Ehe, Familien und Lebensberatung und arbeite da. Und darüber hinaus arbeite ich auch mit bei Team F, Neues Leben für Familien, auch inzwischen seit, ja, es geht eher an die 30 als über 25 Jahre und leitet da Seminare im Bereich Seelsorge hier in Holzhausen, sozusagen über den Berg. Und auch bei der Akademie von Team F arbeite ich mit und halte halt Eheseminare, Erziehungsseminare, auch auf Einladung in Gemeinden, Kindergärten, Schulen bin ich dann also unterwegs. Das einfach mal, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck habt, wer ist das, der hier vorne steht. Und dann habe ich gehört, dass der eine oder andere gefragt hat, ob er denn heute Morgen eigentlich zum Gottesdienst kommen müsste. Er wäre ja nicht verheiratet. Ich habe natürlich überlegt, dass ich ein Thema nehme, was sowohl für uns von gestern noch eine Weiterführung ist und was uns als Ehepaare betrifft, aber dass es kein Thema ist, mit dem wir nur als Ehepaare oder nur als verheiratete Menschen zu tun haben, wie das ja übrigens eigentlich mit so gut wie allen Themen ist. Die Ehe ist ja nur die kleinste Zelle und das, was ich da lebe und wie ich da miteinander umgehe, das geht dann weiter in die Familie, das geht in die Verwandtschaft, das geht in die Nachbarschaft, das geht in den Freundeskreis, das geht in die Gemeinde. Das heißt, wenn wir uns mit Thema Ehe beschäftigen, haben wir letztlich immer eine Grundlage für unser ganzes Miteinander. Oder umgekehrt, wenn wir die viele Stellen in der Bibel lesen und wir da aufgefordert werden, auf eine bestimmte Art und Weise eben zu leben, dann fängt das an in der Ehe. Da ist der Übungsplatz, um zu sagen, da verwirkliche ich diese Dinge. Aber was ich jetzt für heute einfach herausgesucht habe und mit euch ansehen möchte, ist dieses Thema Vergebung, was sonst? Ich glaube, da haben wir schon mal was von gehört, von Vergebung, oder? Es ist eigentlich unser zentrales Thema als Christen, oder auch nicht nur eigentlich. Es ist unser zentrales Thema als Christen. Was machten wir, wenn es keine Vergebung gäbe? Keiner von uns würde hier sitzen. Wenn Jesus uns nicht vergeben hätte, wenn er uns nicht befreit hätte. Wir reden davon immer und immer wieder und Vergebung ist mit Sicherheit eines der Worte, die wir am häufigsten gebrauchen. Und ich möchte mit euch jetzt einfach einige Bibelstellen zum Thema Vergebung ansehen, aber dann auch mal runterbrechen und mal ein bisschen tiefer schürfen und sehen, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Und diejenigen, die verheiratet sind, können manche Dinge mit Sicherheit gut auf die Ehe beziehen. Diejenigen, die nicht verheiratet sind, mit Sicherheit auch auf ihre Eltern, die anderen natürlich auch, die Verheirateten können das andere auch immer noch, auf ihre Eltern, auf ihre Nachbarn, auf ihre Verwandten, auf ihre Arbeitskollegen, vielleicht sogar auf die Gemeinde. Also in allen Lebensbeziehungen hat dieses Thema eine ganz wichtige Bedeutung. Und so möchte ich euch ein Vers einfach mal aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen oder auch hier an die Wand werfen. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Ich habe den Eindruck, Vergebung hat manchmal für uns damit zu tun, wenn es um Kleinigkeiten geht. Dann kommen wir relativ gut mit dem Wort Vergebung klar und sagen, ja, es war ja nicht so schlimm und ich vergebe dir. Aber was ist, wenn ich ganz tief verletzt bin? Hier in diesem Vers heißt, wenn du etwas vorzuwerfen hast. Nicht, da ist eine Kleinigkeit gewesen, nicht, da ist nichts vorgefallen, sondern es hat so richtig tief wehgetan. Wozu fordert uns Paulus dann auf? Zu vergeben. Und der Vers geht weiter. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Gibt es irgendetwas, wo ich sagen kann, die Vergebung Jesu ist nicht da? Kann ich irgendetwas tun, wo Jesus sagen würde, nein, das war zu schwer? Kann ein Mensch, der einen anderen belügt, Vergebung bekommen bei Jesus? Ja, oder? Kann ein Mensch, der stiehlt, Vergebung bekommen? Ja. Kann ein Mensch, der Ehebruch begeht, Vergebung bekommen? Ja. Kann ein Mensch, der einen anderen umbringt, Vergebung bekommen bei Jesus? Ja. Jesus hat Vergebung ohne Bedingungen, egal was ist. Und dann sagt er, genauso wie Jesus umgeht mit uns als seinen Kindern, als Menschen. Das ist der Maßstab, wie wir als Christen auch Vergebung leben dürfen. Egal was vorfällt, Vergebung ist etwas, was ich aussprechen darf. Ich möchte hier mal etwas ganz spontan jemanden überraschen. Wenn ich jetzt Stefan dieses Buch gegen den Kopf werfe, genau, hau zurück, kommt hier. Und jetzt kümmere ich mich nicht weiter darum, was ich hier gemacht habe und gehe fröhlich meines Weges. Ich habe ihn verletzt und es schert mich nicht. Jetzt haben wir im Deutschen ein wunderbares Wort. Das heißt, ich bin nachtragend. was sagt das eigentlich? Stefan, was sagt das, wenn du nachtragend bist?
Ich könnte dir das nicht hinterher sagen und dir die ganze Zeit sagen, damit hast du mich verletzt, damit hast du mich verletzt.
Ja, dann mach das doch mal. Ja, ich hätte fester schlagen müssen, genau. Also, ihr merkt so ein bisschen, Stefan läuft die ganze Zeit hinter mir her. Und was macht er eigentlich damit? Stefan hat die Verletzung, die ich ihm zugefügt habe, auf sich genommen und er trägt die mit sich rum. Ich meine, das Buch ist jetzt nicht sonderlich schwer. Wenn wir jetzt allerdings viele Bücher nehmen oder die Bücher durch ein paar Steine ersetzen würden oder sonst etwas, dann hat er ganz schön was am Buckel, oder? Und trägt das Tag für Tag durch sein Leben und wird diese Lasten nicht los, weil er immer hinterherläuft und sagt, du hast noch irgendwas gut zu machen, du hast mich verletzt, du bist schuld, du musst das wieder in Ordnung bringen. Es geht aber noch weiter. Er läuft ja nicht nur hinter mir her und hat die Lasten auf dem Buckel. Er läuft hinter mir her. Er kommt überhaupt nicht in sein eigenes Leben. Er ist nur damit beschäftigt, irgendwo mir die Schuld zu geben und in dieser Erwartung zu leben, dass ich das wieder in Ordnung bringe, dass ich mich bei ihm entschuldige, dass ich vielleicht irgendetwas wieder gut mache und es kümmert mich nicht. Und er kommt überhaupt nicht in sein eigenes Leben, sondern er ist immer nur mit mir beschäftigt, aber nicht mit sich. Noch einen Schritt weiter, einen Gedanken weiter. Also er ist verletzt, er hat die Last am Buckel, er läuft hinter mir her. Je nachdem, willst du auch mit zum Mainz, zum Halbmarathon jetzt in ein paar Wochen und dann auch weiter hinterherlaufen. Und dann kommt er nicht in sein Leben, er wird schuldig vor Gott, weil er überhaupt nicht das verwirklicht, wofür Gott ihn eigentlich geschaffen hat, weil er nur mit mir beschäftigt ist und das, was ich angeblich wieder gut machen muss. Ich finde dieses Wort nachtragend in unserer deutschen Sprache genial, weil es unglaublich gut eben etwas verdeutlicht, was wir uns selber damit zumuten, wenn wir nachtragend sind, wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht loslassen. Versteht ihr jetzt, warum ich gerade sagte, wir haben die Möglichkeit, es ist letztlich ein Geschenk, Dinge loszulassen, Lasten beiseite zu legen. Und zwar egal, wie groß die sind, auch wenn ich ganz tief verletzt worden bin, auch wenn der andere sich nicht darum kümmert, was er mir angetan hat, auch wenn er überhaupt kein Interesse daran hat, irgendwas wieder gut zu machen, das ist nicht das Problem. Das Problem bin ich. Mir geht es schlecht, wenn ich nicht vergebe. Und deswegen ist Vergebung das größte Geschenk, was Gott uns einfach bereiten kann. Zum einen, dass wir selber befreit sind von unserer Schuld, aber auch, dass wir sagen, wir sind nicht mehr verpflichtet. Kein Mensch zwingt uns dazu, die Lasten weiter auf unserem Buckel zu tragen. Ich darf loslassen. Ich habe das jetzt sehr positiv bewusst formuliert alles, aber das, was hier steht, ist auch ein Befehl. Es ist nicht nur eine nette Aufforderung oder eine nette Empfehlung. Du könntest ja mal darüber nachdenken, ob du dazu Lust hast, ob du dich danach fühlst, ob dir heute gerade danach ist, weil die Sonne scheint oder nicht, weil es regnet. Sondern es ist ein ganz klarer Befehl, den Gott uns gibt. Vergib. In dieser Vergebung spiegelst du etwas wider von der Ebenbildlichkeit Gottes, der eben auch vergibt. Und ihr kennt alle das Vaterunser, was ja in unseren freikirchlichen Gemeinden nicht so viel gebetet wird. Und da heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Beziehungsweise das kommt direkt nach dem Vaterunser. Da beten wir dann, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist genau das. Im Vaterunser beten wir letztlich, und das sollten wir uns mal bewusst machen, vielleicht ist das ja auch der Grund, weswegen wir es nicht so oft in unseren Gemeinden beten, da beten wir, wenn ich nicht vergebe, dem Menschen, der an mir schuldig geworden ist, Herr, dann behalte mir bitte meine Schuld. Ist uns das bewusst? Dass wir das beten, Herr, behalte mir meine Schuld, wenn ich dem anderen nicht vergeben will? Also Vergebung ist für uns existenziell wichtig. Dass wir von unserer Schuld befreit werden, dass wir den anderen von der Schuld lossprechen. Nicht, weil es so wenig war oder nicht, weil es ihm so leid tut oder auch nicht, weil er alles wieder gut machen will, sondern weil es ein Gebot Gottes ist und weil es das Beste ist, was wir überhaupt in unserem Leben tun können. Vergebung ist dann eigentlich das, was wir hat viel mit dem zu tun, was wir in der Bergpredigt lesen. Na, zum Beispiel das Böse mit Gutem überwinden. Oder Gnade gewähren. Dass etwas deutlich wird, bei uns ist was anders geworden. Wir sind befreit, wir sind selber beschenkt und wir können andere beschenken. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich den Verlust akzeptiere. Ich habe das gerade bei unserem Wort nachtragend, was hier jetzt auch nochmal kommt, nicht mehr nachzutragen, deutlich gemacht. Es ist wichtig, dass ich die Erwartung loslasse, dass der andere etwas wieder gut machen muss. Ich muss einen Verlust akzeptieren. Irgendetwas wurde mir zugefügt oder vorenthalten. Und diese Bereiche, dass mir etwas zugefügt wurde oder vorenthalten wurden, das zieht sich ja durchs ganze Leben. Das fängt in der frühesten Kindheit an. Wer von uns hat eine Familie, wo nichts ihm zugefügt wurde oder vorenthalten wurde? Es zieht sich durchs Leben. Wer hat nur eine gerechte Schulzeit erlebt, wo der Lehrer genau gerecht und mit den Schülern und Schülerinnen, mit Noten, mit Drannehmen im Unterricht oder sonst etwas war? Wer von uns hat einen Freundeskreis erlebt, wo es so gerecht war, wo alle gleich behandelt wurden, alle gleich wichtig waren, gleich respektiert wurden? Wer von uns hat eine Ehe, wo der Partner mich nicht verletzt, mir nichts zufügt, nicht irgendwann mal was nicht tut, was ich mir wünsche und eigentlich erwartet habe? Wer von uns hat eine Gemeinde, wo alles gerecht zugeht. Wer hat nur gerechte Nachbarn? Also ihr merkt, egal in welchen Lebensbereich hineingeht, die Arbeit habe ich noch vergessen, wir haben es erlebt, dass wir ungerecht behandelt wurden, dass wir etwas nicht bekommen haben, wo wir dachten, es steht uns zu. wo manchmal vielleicht sogar auf uns rumgetrampelt wurde. Ein Riesenthema heute ist ja das Thema Mobbing. Und es zieht sich von unserem ersten Lebensmoment durch und ich behaupte jetzt einfach mal, es wird sich auch durchziehen bis zu unserem letzten Atemzug. Verletzungen sind da und die gehören zum Leben. Die gehören zum Miteinander. Und ich brauche noch nicht mal unbedingt den anderen für Verletzungen, ich kann mir auch Verletzungen selbst zufügen. Meistens daraus resultierend, dass ich von anderen so verletzt worden bin, aber selbst dann irgendwann kann ich anfangen, mich selber nur noch zu verletzen. Da brauche ich noch nicht mal mehr den anderen. Und ich möchte hier jetzt nicht alles pauschal in einen Topf werfen und sagen, sprich nur Vergebung aus und alles ist gut. Das ist es nicht immer. Da komme ich auch gleich noch drauf. Aber Vergebung ist ein ganz wesentliches Element, um zu sagen, ich werde da befreit und es verändert sich etwas grundlegend. Vergebung ist aber nicht, dass ich etwas nur vergesse. Das ist so dieser landläufige Spruch, Zeit heilt alle Wunden. Ich behaupte, das ist einer der größten Quatsch, den es gibt. Zeit heilt nicht eine einzige Wunde. Nichts, gar nichts. Vielleicht kennst du manche alt gewordenen Menschen, die total verbittert sind. Die haben viel Zeit gehabt. Hat die Zeit die Wunden geheilt? Die Zeit hat sie immer bitterer werden lassen. Und hat sie immer mehr an diesen Verletzungen festhalten lassen. Vielleicht kennst du alt gewordene Menschen, die einfach nur gütig und weise sind. Hatten die keine Verletzungen? Also alle alt gewordenen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die gütig und weise waren, hatten ein extrem schweres Leben. Viel Verletzung, viel Sorge, viele Probleme, von denen ich mir überhaupt nichts vorstellen kann. Aber sie sind gütig und weise gewesen. Und das ist einfach dieser Punkt, Vergebung bedeutet nicht einfach nur vergessen, sondern Vergebung bedeutet, ich verarbeite das, was ich erlebt habe. Ich sehe zu, dass ich in einen Heilungsprozess hineinkomme. Das ist genauso, als wenn ich mich schneide. Wenn ich jetzt sage, ich nehme mir irgendein rostiges Messer und schneide mich hier im Arm, dann wird es im Laufe der Zeit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht besser. Sondern aller Wahrscheinlichkeit nach wird es immer schlimmer und vielleicht kommt dann noch eine Blutvergiftung und der ganze Arm muss mir abgenommen werden. Weil nämlich die Zeit einfach nur den Entzündungsprozess und den Verletzungsprozess verstärkt und verlängert und es mehr Zeit hat, irgendwo Giftstoffe zu bilden. Wenn ich dann aber mich mit dem gleichen rostigen Messer schneide, und dann kommt ein Arzt und macht die Wunde sauber und gibt mir eine Tetanusspritze und macht dann irgendwelche andere Dinge, die Ärzte dann halt so machen. Dann ist die Chance relativ groß, dass es wirklich ein Heilungsprozess ist. Dass die Wunde sich im Laufe der Zeit immer mehr schließt. Dass etwas wieder zuwächst und wieder gesund wird. Es heißt aber nicht, es ist weg oder es ist so, als wäre das nie geschehen. Ich sehe von dem rostigen Messer hinterher eine Narbe. Bei einem Skalpell sehe ich die auch. Sehe ich hier zum Beispiel wunderbar an meinem Handgelenk oder an beiden. Die sind da am Karpaltunnel und anderen Dingen operiert worden. Auch das Skalpell hinterlässt eine Narbe. Auch wenn es ganz sauber ist, das rostige Messer aber noch viel, viel stärker. Und die Narbe ist sichtbar, auch wenn es geheilt ist. Also diese Vorstellung, ich habe etwas vergeben und dann ist alles wieder gut oder es ist so, als wäre nichts gewesen, die ist nicht biblisch. Auch wenn wir sagen, vergeben und vergessen, ich finde dafür keinen Ansatz in der Bibel. Ich sage dann manchmal ein wenig provokativ, ist denn Gott dement, dass er meine Sünde vergisst? Was ich in der Bibel lese, ist was anderes. Ich lese in der Bibel, der weiß ganz genau, was der Eckehart gemacht hat. Und wenn er nicht daran denken sollte, weil hier sitzt ja auch noch der eine oder andere, wo er auch noch was im Kopf haben muss, dann steht der Teufel da und erinnert ihn daran. Und sagt ganz genau alles, was ich getan habe. Und das sagt Gott nicht, weiß ich nicht, habe ich vergessen? Sondern das sagt Gott, ja, weiß ich, hat Eckehart gemacht, aber es ist vergeben. Dafür ist mein Sohn gestorben, dafür hat er bezahlt. Vergeben und vergessen ist nicht das Gleiche. Und auch was passiert ist, bedeutet nicht, dass ich das alles vergesse. Aber es darf heilen. Vergeben bedeutet auch nicht, dass ich mir eine Sünde immer wieder gefallen lasse. Ich darf Grenzen setzen. Ich muss nicht, habe keine Berufung als Fußabtreter, auch nicht als Christ. Ich darf entscheiden, wo ich bewusst Dinge auf mich nehme und ertrage, und ich darf entscheiden, wo ich mich dagegen zur Wehr setze und sage nein. Denken wir mal an unseren lieben Bruder Paulus, der auf der einen Seite sagen konnte, ich lasse mich schlagen, und auf der anderen Seite sagen konnte, ich bin römischer Bürger, das dürft ihr nicht. Wir finden beide Varianten beschrieben, einfach im Wort Gottes. Wo wir einfach sehen, es ist nicht so, dass ich alles immer nur machen muss, immer nur die rechte Backe und die zweite linke Backe dann auch noch hinhalten muss, sondern ich darf entscheiden, wo mache ich das und wo ist es auch dran, eine Grenze zu setzen und zu sagen, hier ist Schluss, so gehst du nicht mit mir um. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, des Königs aller Könige, Prinz Eckehart. Wie kannst du dich unterstehen, mit Prinz Eckehart so umzugehen oder mit Prinzessin Ulrike? Also, auch das dürfen wir darstellen, auch Menschen da in Schranken weisen. Und nicht, dass wir, weil wir meinen, wir vergeben, dass wir dann einfach uns immer alles gefallen lassen müssen. Wer käme auf die Idee, ich meine, wir haben ja keinen König mehr, nehmen wir mal unsere nächsten fast deutschen Königshäuser, Prinzessin Victoria von Schweden, so fertig zu machen. Oder Königin Silvia fertig zu machen, aber Prinzessin Victoria passt dann mehr in unser Bild. Oder Prinz, wie heißt der? Carl Philipp, wohl? Glaube ich. Fertig zu machen und zu sagen, an dir lasse ich einfach meinen Mutwillen aus. Die würden sich zur Wehr setzen. Und das dürfen wir auch. Und wir dürfen entscheiden, wo ertragen wir bewusst Dinge oder wo sagen wir, nein, es ist Schluss. Mit einem Prinzen, mit einer Prinzessin darfst du so nicht umgehen. Vergebung heißt auch nicht, dass ich sofort wieder vertrauen muss. Wenn ich von einem Menschen sehr verletzt worden bin, ist Vertrauen zerstört. Und Vertrauen muss man sich verdienen. Vertrauen muss man sich erarbeiten. Und deswegen ist es einfach wichtig zu sagen, Vergebung bedeutet nicht, alles ist sofort wie vorher und wieder Vertrauen muss da sein, sondern Vertrauen braucht Zeit zum Wachsen durch vertrauensbildende Maßnahmen. Und das ist eben auch wichtig, dass wir das eben in unserem Kopf und in unserem Herzen haben, ich möchte wieder Vertrauen lernen, aber der andere kann es nicht einfordern, sondern er kann darum werben, wenn er das Vertrauen zerstört hat. Und wenn er das nicht tut, ist es vielleicht eine sehr weise Entscheidung, ihm nicht mehr zu vertrauen. Gehen wir mal vielleicht auf die Arbeitsstelle, das ist ein wenig unverfänglicher, als wenn wir jetzt die Ehe oder die Gemeinde nehmen würden. Aber wenn ich einfach feststelle, ich habe einen Kollegen, der völlig schief und hinten herum mich schlecht macht beim Chef und sich immer nur in das beste Licht setzt. Selbst falls der mich um Vergebung bitten sollte, muss ich dem nicht vertrauen, dass der sich auf einmal grundlegend geändert hat. Sondern es ist wichtig, dass ich weiß, er hat sich bisher so verhalten und ich darf auch mit einem gewissen Abstand beobachten. Bleibt das gleich? Muss ich hier vielleicht eine Grenze setzen? Oder hat er sich wirklich verändert? Wäre ja toll, vielleicht hat er sich für Jesus entschieden und sein Leben ist wirklich neu geworden. Aber das darf ich mir ansehen und muss es nicht sofort wieder tun. Wenn wir von Vergebung sprechen, und ich habe ja jetzt viel von Vergebung geredet, dann möchte ich hier aber noch etwas differenzieren. Wir reden sehr schnell von Vergebung und haben da drin irgendwo alle anderen Dinge mit eingeschlossen. Und ich glaube, dass das zu pauschal ist. Wenn ich verletzt worden bin, dann ist Vergebung für mich ein ganz zentraler Punkt, um mit einer Verletzung klarzukommen. Wirklich ein ganz zentraler Punkt. Aber er ist nicht der einzige. Und ich muss auch schauen, wann ist er dran? Wann kann ich Vergebung aussprechen? Und deswegen möchte ich euch noch ein paar andere Bereiche nennen, die wichtig sind in diesem Zusammenhang. Das eine sind meine Emotionen. Wenn ich tief verletzt worden bin und ein anderer kommt zu mir und sagt, du musst aber vergeben. Vielleicht habt ihr sogar den Anfang meiner Predigt so verstanden, als ich sagte, es ist ein Befehl. Du musst also vergeben, da steht es doch. Und dann vielleicht das Ganze noch kombinieren mit der Epheserstelle, ehe die Sonne untergeht, musst du dann vergeben haben. Dann vergewaltigst du den anderen. Emotional. Der andere muss mit seinen Emotionen zurechtkommen. Und das ist ein ganz eigener Bearbeitungsschritt. Einfach zu sagen, ich kläre das, was gefühlsmäßig in mir jetzt passiert ist. Und dafür brauche ich, je tiefer die Verletzungen sind, meistens umso mehr Zeit. Und da kann es sein, dass die Vergebung nach Jahren, vielleicht sogar nach Jahrzehnten, einer emotionalen Verarbeitung erst ausgesprochen wird. Und wenn ich das vorher einen anderen unter Druck setze, du musst aber jetzt vergeben. Oder nur wenn du vergibst, kannst du weiterkommen. Oder irgendetwas, gut gemeinte Ratschläge vielleicht. Ist es zerstörerisch für die Seele dieses Menschen. Um ein sehr heftiges Beispiel dabei zu nennen, ein Mensch, der zum Beispiel sexuell missbraucht wurde, der braucht in der Regel Jahre oder Jahrzehnte zur Aufarbeitung. Und wenn er diese Dinge aufgearbeitet hat, dann kann er vielleicht nach Jahren oder Jahrzehnten Vergebung aussprechen, auch wenn dieser Täter eben nie bereut, nie um Entschuldigung bittet, nie etwas wieder gut macht. Aber wenn ich diesem Menschen sage, du musst vergeben, dann ist der nochmal vergewaltigt worden, emotional vergewaltigt worden von mir. Also seid da bitte vorsichtig und sensibel und habt das im Blick zu sagen, ich muss mich mit meinen Gefühlen auseinandersetzen. Was ist denn eigentlich da? Aber die Menschen sind an dieser Stelle unterschiedlich. Die einen sagen, ich komme an meine Gefühle erst dran, wenn ich vielleicht auch Vergebung ausgesprochen habe. Dann mach das. Die anderen sagen, ich muss meine Gefühle erst geklärt haben, um Vergebung aussprechen zu können. Dann mach das. Und schaut einfach, fragt euch selber und auch eben dann euren Ehepartner, den anderen in der Gemeinde, den Arbeitskollegen, mit dem ihr Stress haben solltet. Was ist bei dir? Wie können wir hier dran gehen? Wie kommen wir hier miteinander weiter klar? Eine weitere Ebene, das ist die Beziehungsebene. Und das habe ich eben schon mal gesagt. Die Beziehung muss nicht sofort wieder gut sein oder wie vorher sein. Vertrauen muss sich erarbeitet werden. Denkt an das Beispiel, was ich gerade genannt habe mit der Vergewaltigung. Es ist natürlich ein extremes Beispiel, aber daran wird das deutlich. Muss denn das Opfer eine Beziehung zu dem Täter behalten? Das wäre das Schlimmste, was es machen kann. Das Opfer muss sich distanzieren vom Täter. Es muss vielleicht sogar den Täter anzeigen. Der muss ins Gefängnis für das, was er da getan hat, unter Umständen. Und es geht nicht darum, wenn ich vergebe, dass dann immer eine Beziehung da sein muss, sondern zu einer Beziehung gehören zwei. Und bei einer Beziehung müssen beide gute Schritte gehen und Wege aufeinander zugehen. Und nicht das Opfer. Jetzt sagen, ich muss aber jetzt so tun, als wäre alles in Ordnung. Ein vierter Punkt, danach kommen dann noch zwei letzte, das ist eine, ich brauche eine Lösung für die Sachebene. Was ist denn eigentlich das Problem? Und da brauche ich eine Lösung für. Um jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel zu bringen, ihr habt zwei Kinder und das eine Kind hat dem anderen die Tafel Schokolade weggegessen, die das zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und jetzt sagt das Kind, Entschuldigung, nachdem du eine halbe Stunde auf es eingeredet hast, Entschuldigung. Jetzt sind die Tafel Schokolade davon wieder da. Ich brauche eine Lösung für die Sachebene. Und das heißt in diesem Fall, das Kind muss die Tafel Schokolade ersetzen. Und wenn es kein Geld hat, ja, dann kann ich ihm ja vielleicht ein paar Aufgaben im Haushalt geben und sagen, dafür kriegst du 50 Pfennig oder dafür kriegst du 10 Pfennig. Oh, wir sind ja bei Cent wohl. Also 50 Cent und 10 Cent. Und wenn du dann das Geld zusammen hast, gehen wir zusammen ins Geschäft und kaufen eine Tafel Schokolade und dann kannst du die deinem Bruder oder deiner Schwester geben. Extrem wichtig. Ich brauche eine Lösung für die Sachebene. Nur Vergebung auszusprechen, ohne die Sachebene zu klären, ist jedes Mal neu eine neue Verletzung und ein neuer Stich. Und da kommt dann nicht das Alte hoch, sondern immer wieder neu eins obendrauf. Und manchmal vergessen wir das und meinen, wir haben Vergebung ausgesprochen, jetzt muss doch alles wieder gut sein. Das Gleiche gilt natürlich in allen anderen Beziehungen. Ich brauche auf der Sachebene eine Lösung. Etwas, was nicht immer, aber durchaus häufiger vorkommt, das ist ich selbst. Kennt ihr das, dass ihr euch selber so viel Vorwürfe macht für das, was ihr getan habt? Oder für das, was ihr nicht getan habt? Ich sage mal, das einfachste Beispiel ist, ich habe jetzt doch die Tüte Gummibärchen gegessen oder Chips. Ich hatte es mir doch so vorgenommen, das nicht zu tun und wieder mehr auf meine gesunde Ernährung zu achten. Also wir haben gestern Abend eine Tüte Würmchen verdrückt. Und eigentlich wissen wir, das wollten wir nicht. Aber manche Menschen bleiben dann da drin hängen und sagen, ich mache mir selber so Vorwürfe und ich komme da nicht raus. Und es ist etwas ganz Wichtiges, dass, wenn das bei mir der Fall ist, ich mir selbst auch vergebe. Gott hat mir vergeben. Und ich darf mir auch selber vergeben. Oder um es jetzt mal krasser auszudrücken, ich muss mir auch selber vergeben, um wieder frei zu werden. Und bei dem Letzten werdet ihr vielleicht jetzt in Erstaunen ausbrechen oder in Widerworte, Gott. Muss ich Gott vergeben?
Ja.
Ja? Wer sagt hier ja? Ja, Manche sagen, ja, ich muss Gott vergeben. Hat Gott denn was falsch gemacht? Aus meiner Sicht hat er Dinge falsch gemacht. Er hat vielleicht nicht auf mich aufgepasst. Er hat mein Gebet nicht, scheinbar nicht erhört. Aus meiner Sicht. Er hat nicht auf meine Kinder aufgepasst, obwohl ich für sie gebetet habe. Er hat dem anderen den Job gegeben, den ich gerne haben wollte. Und ich habe doch alles dafür getan und auch gebetet. Ich fühle mich von Gott auch immer wieder mal verletzt. Und ich meine, wir können jetzt darüber streiten, ob wir das Vergeben nennen, aber in der Praxis finde ich, es ist genau das, dass ich dann Gott gegenüber Vergebung ausspreche und sage, Gott, ich vergebe dir. Ich fühle mich von dir verletzt. Ich fühle mich von dir im Stich gelassen. Du hast nicht aufgepasst auf mich oder meine Kinder oder meine Enkel oder wen auch immer. Und ich vergebe es dir, ich lasse es los. Und ich nehme die richtige Stellung vor dir ein. Lass uns das ganz kurz praktisch anschauen noch. Und damit komme ich dann auch zum Schluss, fast zum Schluss. Dann kommen noch zwei Bibelverse. Die Frage ist, wie vergibst du? Und da empfehle ich dir laut. Spreche es laut aus. Und nicht nur spreche es laut aus, sondern spreche es konkret aus. Und zwar genau die Situation, die du meinst, wodurch du verletzt bist. Ich fühle mich verletzt. Ja, jetzt war ich gerade in Gedanken bei Gott, aber den wollte ich hier jetzt gerade nicht nennen, sondern erstmal bei Menschen anfangen. Dass meine Frau überhaupt nicht beachtet hat, was ich für sie gemacht habe, sondern stattdessen nur gemeckert hat an dem, was ich nicht gemacht hätte. Und das dann konkret nennen. Ich habe den Müll rausgebracht und habe die Küche sauber gemacht und ihr war es wichtig, dass der Flur gestaubsaugt wird. Konkret nennen. Ich vergebe meiner Frau. Und zwar ist das etwas zwischen Gott und dir. Also nicht, ich gehe zu meiner Frau, ich vergebe dir, dass du das gemacht hast, sondern zwischen dir und Gott. Ich vergebe meiner Frau, dass sie das nicht gesehen hat, was ich gemacht habe und stattdessen irgendwas anderes haben wollte und sauer war. Die Situation so konkret wie möglich beschreiben. Meine Gefühle da hineinbringen und sagen, ich kam mir einfach da falsch behandelt vor, ungerecht behandelt vor. Vielleicht kam ich mir wie ein kleiner Junge vor, wo die Mama sagt, das und das musst du machen. Die Gefühle einfach ganz konkret in Worte fassen und dann auch konkret nennen. Bitte euch mal darauf zu achten, ob ihr in euren Gebeten möchten, wollen oder Herr, du wollest, oder so irgendetwas formuliert. Wenn ich sage, Herr, du wollest doch bitte oder du möchtest doch bitte vergeben, ja, der Herr macht das, aber was ist mit dir? Wenn ich sage, Herr, ich will vergeben, ich will auch gerne so manche Reise, die meine Kinder machen, mitmachen. Da waren die jetzt letztens in Hawaii, fand ich schön. Will ich eigentlich auch gerne mit. Aber die wollten mich gar nicht dabei haben. Ich habe es nicht gemacht, auch weil ich es wollte. Noch schlimmer ist das mit dem Möchten. Ich möchte eigentlich immer noch ein paar Kilo abnehmen. Ja, tue ich aber nur, wenn ich anfange, Sport zu machen und mich gesund zu ernähren. Also dieses Möchten, Wollen oder Wollest du, Herr, drückt nichts aus, dass ich was tue. Das ist eine Absichtserklärung, aber ich mache damit nichts. Sondern erst wenn ich sage, ich vergebe, ich lasse davon los, ich werfe den Rucksack weg, das, was der andere auf meine Schultern gelegt hat. Erst wenn ich das sage, ich mache das, Jesus, hier hast du es, da bringe ich es dir ans Kreuz, dann passiert etwas. Und deswegen ganz konkret. Dann ist die Frage, wem vergibst du? Ich sage mal ganz konkret, jedem, wo du sagst, ich fühle mich davon falsch behandelt. Ich fühle mich von diesem Menschen verletzt. Und zwar hat es nichts damit zu tun, dass er mich mit Absicht verletzt hat oder aus Versehen verletzt hat oder es nicht besser wusste oder konnte, sondern es geht nur darum, ich fühle mich verletzt. Und dann zu sagen, ich vergebe es. Ich entschuldige auch nicht. Der wusste es ja nicht besser. Der hat es ja nicht so gemeint. Davon werde ich nicht frei, dann trage ich die Säcke weiter mit mir rum. Sondern erst, wenn ich es ausspreche und sage, ich vergebe ihm, passiert etwas. Echte Schuld, Schuld auch, wo ich mich verletzt fühle, ohne dass der andere wirklich schuldig war, habt das Beispiel von Gott gehört, er ist letztlich nicht schuldig, aber trotzdem fühle ich mich verletzt. Echte Schuld oder auch Schuld, wo ich einfach mich nur verletzt fühle, aber der andere konnte nicht anders handeln. Dritte Frage, wann vergibst du? Ich habe das eben schon erwähnt, es kommt ein bisschen auf dich an. Manche sagen, ich spreche einfach Vergebung aus und dann kann ich weiter dran arbeiten an diesem Thema. Andere sagen, ich muss erst es verarbeitet haben, um vergeben zu können.